Suchende Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es Menschen, die keine religiösen Erfahrungen machen? Ich bezweifle das. Niemand sucht theoretisch nach einer Antwort. Alle bringen ihre Geschichte, ihre persönlichen Erlebnisse mit ein, alles Gelungene, aber auch alles Scheitern, alle Schuld und alles Glück. Jede Frage und jede Suche bekommt ein Gesicht, hat Hand und Fuß und Herz. Manfred, 43, ist Jurist und getauft, hat aber den Glauben nie praktiziert. Er arbeitet viel und ist erfolgreich. Die Beziehung zu seiner Frau ist seit Jahren schwierig. Vor 6 Monaten hatte er noch einen Autounfall, eine längere Arbeitspause. Er hat viel Zeit zum Lesen und Nachdenken. Manfred möchte sich neu orientieren und sucht einen Ort, wo er seine Fragen stellen kann. Ein anderes Beispiel, Miriam, eine Medizinstudentin aus München, möchte sich voraussichtlich taufen lassen. Ihre Eltern haben ihr die Entscheidung für oder gegen das Christentum freigestellt. Miriams Großmutter ist bekennende Katholikin und hat mit der Enkelin früher gebetet, ihr Glaubensgeschichten erzählt und sie mit in die Kirche genommen. Jetzt ist Miriam erwachsen und möchte Christin werden. Sie hat Fragen an die Kirche und vieles versteht sie nicht. Shala, eine junge Muslima aus dem Iran, von Beruf Chemikerin, möchte auch Christin werden. Sie hat den Zugang zum Islam verloren und sucht einen Glauben, der sie trägt. Ihre muslimische Familie weiß noch nichts von ihrer Entscheidung. Oliver, 30, ist arbeitslos und ohne Religion aufgewachsen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft und einem exzellenten Examen bekam er eine Stelle in einer internationalen Firma. Nach 3 Jahren wurde er betriebsbedingt gekündigt. Seither hat er viele Neubewerbungen abgeschickt, leider erfolglos. Langsam wird das Geld knapp. Oliver möchte seine Zeit nicht sinnlos verstreichen lassen und ist auf der Suche nach dem roten Faden in seinem Leben. Ob er Christ werden will, weiß er noch nicht. Aber kennenlernen möchte er das Christentum auf jeden Fall. Er beginnt mit der katholischen Kirche. Stefan, 34, ist engagierter Erzieher, ungetauft. Sein Zeitvertrag in einem katholischen Kinderheim läuft in den nächsten Monaten aus. Man signalisierte ihm, dass man ihn gern übernehmen wolle. Für einen neuen Arbeitsvertrag benötigt er allerdings den Nachweis der Taufe. Stefan möchte gern dort weiterarbeiten. Klar ist für ihn, dass er sich nur taufen lässt, wenn es, wie er sagt, innerlich stimmt. Und das möchte er nun herausfinden. Björn, Ende 40, Philosoph, möchte Christ werden. Bei aller kritischen Reflexion hat er erfahren, dass sein Glaube an Jesus Christus die Gestalt und Formung einer Gemeinschaft braucht. Für ihn ist es die katholische Kirche. Freunde und Bekannte verstehen seinen Weg nicht. Intellektualität und Katholizismus, Weltoffenheit und katholische Frömmigkeit können nach ihren Erfahrungen nicht zusammengehen. Wieder ein anderes Beispiel. Lale, verheiratet, 2 Kinder, ist türkischer Herkunft und Muslima. Sie ist in Deutschland geboren, hat einen Katholiken geheiratet und entscheidet sich nach 12 Ehejahren dazu, Christin zu werden und der katholischen Kirche beizutreten. Ihr Mann, der Kirche wohlwollend, aber distanziert gegenübersteht, hat sie keineswegs dazu gedrängt. Für Lale ist es eine bewusste Entscheidung, die nach jahrelanger Auseinandersetzung gereift ist. Ihre Eltern und Geschwister reagieren sehr unterschiedlich. Sie erfährt Akzeptanz, aber auch Ablehnung. Für die Angehörigen ist ihr Weg schwer nachzuvollziehen. Letztlich überwiegt in ihrer Familie die Überzeugung, dass das Verbindende zwischen Islam und Christentum doch stärker ist als das Trennende. Es gibt neben diesen Beispielen auch andere. Es gibt Kirchenverletzte, verwundete Menschen, die schmerzliche Erfahrungen innerhalb der Kirchen gemacht haben. Sie erlebten Gleichgültigkeit, Hartherzigkeit oder unterschiedliche Weisen der Instrumentalisierung oder sexuelle Gewalt. Diese Erfahrungen haben tiefe Wunden geschlagen. Manche treten daraufhin aus der Kirche aus. Andere sind geblieben, aber zynisch geworden. Wo einiges verheilt ist, sind Narben geblieben. Annette, 52 Jahre alt, geschieden und wieder verheiratet, kehrte vor 12 Jahren aus Wut und Enttäuschung der Kirche den Rücken und trat aus. Die Alkoholkrankheit ihres ersten Mannes drohte, die Ehe zu zerstören. Sie suchte Beratungsstellen auf, doch ihr damaliger Mann wollte keine Hilfe annehmen. In der Gemeinde schien das niemanden zu interessieren. Als sie ihr ehrenamtliches Engagement aufgab und die Firmenvorbereitung nicht mehr übernahm, fand sie keine Unterstützung. Ihr zweiter Ehemann ist gläubiger Katholik. Der Glaube an Gott, die Gottesdienste und das gemeinsame soziale Engagement bedeuten beiden viel. Annette möchte wieder in die Kirche eintreten und ganz dazugehören. Sie möchte sich gerne wieder ehrenamtlich in ihrer Gemeinde engagieren. Ein anderes Beispiel. Klaus, 42, Lehrer und freischaffender Künstler, trat mit 18 Jahren aus der katholischen Kirche aus. Seit einigen Jahren lebt er mit einem Partner zusammen. Die Haltung der katholischen Kirche zur Homosexualität ist für ihn nicht nachvollziehbar. Er fühlt sich abgewertet und in seiner Würde als Mann und Mensch missachtet. Er ist gläubig, geht seit Jahren den kontemplativen Gebetsweg und sucht nun einen Ort, an dem er seine Fragen stellen kann. Karl Rahner hat einmal das Zitat geprägt, das wir häufig hören: Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Wie können wir Gott erfahren und wie finden wir heraus, dass wir nicht nur eigenes projizieren? Nicht nur Menschen, die einen neuen Zugang zur Kirche suchen, stellen diese Fragen. Viele sind blockiert durch die Vorstellung, dass religiöse Erfahrung mit einem innerlichen Erleuchtungserlebnis einhergehen muss. Wenn sich keine Erleuchtung ereignet, dann sei man eben nicht angesprochen, nicht gemeint. Ich glaube, dass solche Vorstellungen, wo immer sie herkommen mögen, einen spirituellen Leistungsdruck erzeugen, der einer wirklichen Gottesbegegnung im Weg steht. Die jüdisch-christliche Tradition will nicht Erleuchtung garantieren, sondern Leben eröffnen. Und darum heißt es in der Bibel: Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Jesus zitiert hier aus dem Ersten Testament: Genau so sollen Christinnen und Christen beten, und darum heißt Beten nie nur sich versenken, sondern sich öffnen. Sich öffnen für Gottes Gegenwart in allen Begegnungen. Jede Beziehung, das heißt auch jede Gebetsbeziehung, lebt von der Hingabe und der Leidenschaft für den anderen und von der Treue zum anderen. Jüdisch-christliche Mystik ist Begegnungs- oder Beziehungsmystik, so könnte man es vielleicht sagen. Die Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus als Gegenüber die Beziehung zu mir selbst, die Beziehung zu anderen Menschen, zur Welt und zur Umwelt. Christliche Mystik zeigt sich in einer grundlegenden Offenheit für Gott und für die Welt und bewährt sich in einer universalen Solidarität mit Lebenden und Toten. Der Theologe Thomas Bröpper aus Münster hat es mal so formuliert: Gibt es eine andere Gestalt nicht verzweifelnder Treue zu den Toten, als für sie zu beten? Das heißt, in ihrem Namen Gott anzurufen? Vielleicht kann man sagen, dass ein Mystiker oder eine Mystikerin genauer hinschaut, genauer hinhört und genauer zu verstehen versucht, was Leben fördert und was es hindert oder gar zerstört. Ignatius von Loyola, geboren 1491, gestorben 1556, war ein solcher Mystiker, ein erfahrener, kommunikativer, weltoffener Mensch. Er war zutiefst davon überzeugt, dass Gott sich in dem, was man erlebt und erfährt, entdecken lassen will und dass es sich lohnt, ihn zu suchen. In Schmerz und in Trauer, im Erfolg und im Scheitern, in der Sehnsucht nach Glück und in den Enttäuschungen des Alltags. Ignatianische Mystik ist insofern nicht elitär, sondern sie umschreibt eine ursprüngliche christliche Glaubenserfahrung. Ignatius von Loyola ist Realist, ein nüchtern, gläubiger Christ mit einem großen Gespür für Projektionen und fromme Versuchungen. Und darum werden nicht Nischen frommer Sonderwelten aufgesucht, sondern konkret im Alltag muss sich bewähren, dass die Liebe mehr in die Werke als in die Worte zu legen ist. Jede Stunde, jedes Ereignis kann zum Schauplatz der Gottesbegegnung werden. In den geistlichen Übungen, in den Exerzitien empfiehlt Ignatius, sich immer wieder auf das Leben Jesu einzulassen und Aug in Aug mit Christus, dem Gekreuzigten, zu reden, so wie ein Freund mit seinem Freund redet. In der Betrachtung zur Erlangung der Liebe schreibt Ignatius: Die Liebe besteht in der Mitteilung von beiden Seiten, das heißt, dass der Liebende dem Geliebten gibt und mitteilt, was er hat, oder von dem, was er hat und kann, und als Erwiderung ebenso der Geliebte dem Liebenden. Hat also Wissen der eine oder Ehren oder Reichtümer der andere, so teilt er sich dem mit, der sie nicht besitzt. Und umgekehrt. Das Wagnis des Betens auf sich zu nehmen und dabei diesem unverfügbar freien Gott zu begegnen, bleibt keinem erspart, der Gott sucht. Beten heißt auch, sich dem nagenden Zweifel stellen und sich der bisweilen existenziellen Not des Nicht-Beten-Könnens aussetzen. Dazu gehört, seelische Dürre und Einsamkeit auszuhalten, die mit der Not und dem Segen des Gebets verbunden sind. Johannes vom Kreuz, geboren 1542, gestorben 1591, hat dafür das starke Bild von der dunklen Nacht geprägt. Christinnen und Christen glauben an Gott, der auf uns Menschen setzt, mit all unserer Liebenswürdigkeit, mit all unserer Ungeheuerlichkeit. Und Charles Péguy hat gesagt: Gott ist uns zuvor gekommen. Er hat begonnen. Gott hat auf uns gehofft. Soll es denn heißen, wir hofften jedoch nicht auf ihn? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Gott ist uns zuvorgekommen. Gott hofft auf uns. Ich wünsche Ihnen, dass Sie im Alltag, in den Festtagen, immer wieder diese Erfahrung machen, dass Gott auf uns, auf jeden Einzelnen von uns, seine Hoffnung setzt. Und wir dürfen ihm antworten und unsere Hoffnung auf ihn setzen.